Der dritte Satz Rondo aus dem Konzert für Violoncello und Orchester Nummer 2 in D-Dur von Joseph Haydn. Und gespielt haben Michael Ballasch und das Kurpfälzische Kammerorchester unter Christian Erni. Ein Rondo, wie wir es eben gehört haben, ist eine musikalische Form, in der sich der erste Teil immer wieder wiederholt. Das Ohr gewöhnt sich also an das entsprechende Thema und wenn es wiederkommt, dann freut man sich, weil man etwas Bekanntes wiedererkennt. Das mag unser Gehirn nämlich besonders, Dinge wiedererkennen, weil es viel weniger anstrengend ist, als etwas Neues zu verarbeiten. Und das wiederum könnte auch der Grund sein, warum Gewohnheiten so wirkmächtig sind und gelegentlich auch so ultraschwer wieder loszuwerden. Ein wahrer Fachmann auf dem Gebiet der Gewohnheiten ist der Kognitionspsychologe Lars Schwabe von der Universität Hamburg. Und mit ihm unterhalte ich mich jetzt. Hallo, Herr Schwabe.
Guten Morgen, Frau Kosawe, ich grüße Sie.
Unser Gehirn freut sich also, wenn es etwas Gewohntes wiedererkennt, weil es dadurch Energie einspart. Ist das jetzt einfach nur schön und etwas, was unser Gehirn halt freut? Oder brauchen wir eine bestimmte Anzahl an Gewohnheiten auch, damit unser Alltag überhaupt rund läuft?
Ich würde ganz klar sagen, dass wir für ein Funktionieren in unserem Alltag, für einen runden Alltag, wie Sie es genannt haben, auf Gewohnheiten nicht verzichten können. Es ist wirklich so, dass ein Großteil unserer Verhaltensweisen im Alltag aus Gewohnheiten besteht. Und das ist auch sehr gut so. Man stelle sich nur vor, man müsste morgens überlegen, mit welchem Bein möchte man zuerst aus dem Bett aufstehen, welches der zigtausend verschiedenen Müslis möchte man sich zubereiten zum Frühstück und so weiter. Das heißt, wenn wir keine Gewohnheiten hätten, keine etablierten Routinen, dann würden wir unseren Alltag überhaupt nicht bewältigen, schon zeitlich nicht. Und auch von der Menge an Informationen, die wir verarbeiten würden, wäre das eine absolute Herausforderung. Also Gewohnheiten sind hocheffektiv, um unseren Alltag effizient zu gestalten.
Ja, weil diese ganzen Automatismen, für die braucht man dann nicht nochmal irgendwie Energie. Ich habe jetzt gelesen, dass das bis zu 60% sind. Also da ist dieses Sprichwort, der Mensch sei ein Gewohnheitstier, fast noch ein bisschen untertrieben.
Ja, also ich würde mich, glaube ich, nicht absolut auf die 60% festlegen wollen. Das variiert sicherlich auch zwischen Personen ganz erheblich und auch zwischen verschiedenen Tagen. Aber ich denke, es ist schon wirklich ein substanzieller Anteil unserer Verhaltensweisen. Das mag sogar manchmal etwas mehr als 60% sein, zum Teil aber auch ein bisschen weniger. Das ist auf jeden Fall ein richtig großer Anteil.
Mhm. Gibt es denn einen Kipppunkt, ab dem Gewohnheiten zur Last werden oder wo das dann zwanghaft wird?
Ich denke, der Punkt, wo es ungünstig wird, betrifft vor allem Situationen, wo eine flexible Verhaltensanpassung erforderlich wäre, weil wir irgendwie uns in einem anderen Kontext befinden, weil wir mit anderen Menschen interagieren, weil wir uns was anderes vorgenommen haben. Und wenn wir dann nicht mehr in der Lage sind, flexibel auf diese Situation zu reagieren und nur rigide an unseren zuvor etablierten Routinen festhalten, dann ist, glaube ich, ein Kipppunkt zumindest in Sichtweite.
Jetzt haben wir ja gerade den Jahreswechsel hinter uns und da nehmen sich viele Menschen traditionell vor, dass sie jetzt aber endlich mal ihre Gewohnheiten ändern, also zum Positiven hin und dann, jetzt gehe ich mal, ich gewöhne mir jetzt an, jeden Tag joggen zu gehen und Ende Januar war es das dann irgendwie schon wieder. Woran liegt das oder wie lange braucht man, dann ist der Januar einfach zu kurz oder wie lange dauert es, sich neue Gewohnheiten zu etablieren?
Also es ist so, dass Gewohnheiten tatsächlich Wiederholungen brauchen. Und um diese Wiederholung zu erreichen, können wir uns natürlich auch bestimmte Hilfestellungen selbst geben oder uns zur Seite stellen. Das heißt, dass wir möglichst konkret planen, wann möchte ich ein bestimmtes Verhalten ausführen, wie möchte ich es ausführen, dass ich darüber nachdenke, was sind vielleicht bestimmte Hindernisse, die dem entgegenstehen können und dass man sich vielleicht auch kleine Schlachtpläne schon mal zurechtlegt und überlegt, was tue ich denn, wenn ein bestimmtes Hindernis auftaucht, sodass ich eben wirklich in die Wiederholung des jeweiligen Verhaltens komme.
Also sich verabreden zum Beispiel zum Joggen zu einer bestimmten Uhrzeit ist wahrscheinlich einfacher, als sich da selber aufzuraffen, weil der innere Schweinehund ja doch auch sehr wirkmächtig ist.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es gleich mehrere Sachen miteinander vereint. Das ist einerseits die konkrete Verabredung, das ist andererseits auch, dass man andere Personen einbezieht, das heißt damit auch die eigene Absicht ein Stück weit sozial verankert, dass man dann eben auch, wenn man den Vorsatz nicht einhält, auch in einer gewissen Rechtfertigungsnotwendigkeit gegenüber anderen steht. Mhm. Und dann ist es natürlich auch häufig so, wenn man sich mit anderen trifft, um joggen zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen, dann hat das ja auch eine absolut angenehme, belohnende Komponente. Und das ist dann natürlich auch was, was das neue Verhalten angenehm macht und es damit wahrscheinlicher macht, dass ich das auch tatsächlich beibehalten kann.
Und gibt es da so eine Faustregel, wie lange man das dann durchziehen muss, bis es dann dauerhaft integriert ist und vielleicht auch intrinsisch wird, so eine neue Angewohnheit?
Also ich glaube, mit einer genauen Zeitangabe würde ich mich auch hier schwer tun. Das ist ganz einfach, wir wissen, eine gewisse Zeit wird tatsächlich benötigt, weil auch einfach neuronal sogenannte Konsolidierungsprozesse, also Festigungsprozesse im Gehirn ablaufen müssen, von denen wir unter anderem auch wissen, dass Schlaf eine wichtige Rolle dabei spielt. Und dann ist es aber wirklich einfach die Wiederholung an sich und da kann man schwer sagen, wie häufig, wie lange. Das hängt eben auch von der Person ab und von dem Verhalten und der Komplexität dieses Verhaltens.
Ja, und wahrscheinlich ganz viel auch, wie viel Spaß die neue Gewohnheit macht.
Absolut.
Wie ist es denn, wenn man sich was abgewöhnen will? Rauchen oder Süßigkeiten sind ja so Klassiker, auch vor allem im Januar. Geht das einfacher oder vielleicht sogar noch schwerer?
Ich würde sagen, dass es vielleicht sogar noch einen Tick schwerer geht, weil diese Gewohnheiten, die wir bereits etabliert haben, die werden ja typischerweise aus einem bestimmten Grund ausgeführt, weil sie für uns einen bestimmten belohnenden Charakter möglicherweise haben. Sie haben jetzt das Beispiel mit den Süßigkeiten angesprochen, ne? Und wir haben auch eingangs darüber gesprochen, dass Routinen für das Gehirn mit einem gewissen Wohlfühlfaktor verbunden sind. Und deshalb ist es relativ schwer, die Routinen, die man etabliert hat, loszuwerden. Was aber ein ganz essentieller, wichtiger erster Schritt hierbei ist, ist, dass man zunächst erstmal darüber reflektiert und sich darüber bewusst wird, dass man ein bestimmtes Verhalten ändern möchte. Denn wenn wir an das Gehirn und die Hirnmechanismen denken, dann ist es so, dass unser zielgerichtetes, willentliches, flexibles Verhalten ist vom sogenannten Präfrontalkortex oder dem Stirnhirn abhängig. Die Gewohnheiten hingegen, die hängen von einer anderen Hirnregion ab, den Basalganglien, die evolutionär älter sind und deutlich tiefer im Gehirn liegen. Und das ist so, dass je häufiger wir ein bestimmtes Verhalten ausführen, desto mehr übernehmen diese Basalganglien die Kontrolle. Und wenn wir darüber reflektieren, dass wir irgendwas verändern wollen, dann holen wir sozusagen den Präfrontalkortex wieder so ein Stück weit an Bord. Und das ist ein erster Schritt, um unliebsame Gewohnheiten vielleicht auch loswerden zu können.
Also das darüber zu reflektieren, was man sich abgewöhnen möchte, ist für uns Gehirn schon so eine Art aktiv irgendwas Neues machen.
Absolut, das ist der erste Schritt. Dann sollte es idealerweise natürlich nicht dabei bleiben bei der Absichtsbildung, sondern dass man wirklich konkrete Vorsätze trifft und ins Planen kommt, weil auch das Planen dann wieder den Präfrontalkortex an Bord holt. Und was vielleicht noch ein weiterer Tipp sein könnte, ist, sich auch bestimmte Hinweise im Alltag zu etablieren, dass man sich einen kleinen Zettel an den Spiegel macht oder schon mal die Turnschuhe vor die Tür stellt, sodass man, wenn man im Alltagsmodus, in der Alltagsroutine ist, dass man dann doch auf diese kleinen Hinweisreize stößt, die die Routine unterbrechen und einen daran erinnern, ah ja, da war ja was.
Was mich jetzt aber auch interessiert, Sie sind ja Profi auf dem Gebiet, also Sie wissen sehr genau, was da passiert, wenn Sie sich was an- oder abgewöhnen wollen. Funktioniert das durch das Wissen dann trotzdem oder ist da dann auch, können Sie sich selbst nicht überlisten?
Also es ist natürlich auch so, dass in meinem Alltag Gewohnheiten eine wichtige Rolle spielen. Nochmal, das ist auch absolut gut so. Ich habe sicherlich auch einige Gewohnheiten, die ich auch gut und gerne ablegen könnte oder sollte. Ich habe natürlich vielleicht ein bisschen eine Vorstellung, wie es in der Theorie funktionieren sollte, dass ich diese Gewohnheiten dann doch auch ablegen kann oder neue, funktionalere Gewohnheiten etablieren kann. Aber es ist natürlich auch für mich nicht ganz einfach. Ne? Also es ist natürlich auch so, dass ich auch manchmal in Gewohnheiten gefangen bin, habe aber vielleicht eine Idee, wie ich da rauskommen könnte.
Ja, der innere Schweinehund ist ein Gewohnheitstier, lässt sich aber überlisten mit den richtigen Tricks und die kennt zumindest Lars Schwabe alle, seines Zeichens Kognitionspsychologe an der Uni Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schwabe.
Ich danke Ihnen, einen schönen Tag noch.
Gleichfalls. Alles wie immer, so heißt heute unsere Matinee in SWR Kultur.